Was hat ein Gläubiger mit einem Mixbecher gemeinsam? Was hat ein Gläubiger mit einem Mixer zu tun? Der wird zu einem Schweizerteig verarbeitet. Okay, das ist eine Variante. Was hat das Leben eines Gläubigen mit einem Mixer zu tun?
Bewegung.
Bewegung, okay. Das ist sehr gut ausgedrückt.
Vermischung.
Vermischung.
Zwei
Komponenten, die sich vermischen.
So ähnlich wie das Salz in der Suppe.
Okay. Ja, man könnte ganz viele Botschaften hier raus machen, ganz klar. Aber ich werde das mal jetzt zur Seite stellen und für diejenigen, die einfach zum Auffrischen, auch für diejenigen, die jetzt so das nicht mitbekommen haben, seit einigen Wochen, Monaten beschäftigen wir uns mit dem Epheserbrief. Wir heben gewisse Wahrheiten hervor, so Kernwahrheiten, die uns helfen sollen, in unserem Wandel mit Gott gut unterwegs zu sein. Und wir haben gesagt, der Epheserbrief, der lässt sich in drei Teile aufteilen, nämlich die ersten drei Kapitel könnte man nennen Sitzen, die Kapitel 4 und 5 könnte man überschreiben mit dem Wort Wandeln und das letzte Kapitel, Kapitel 6, könnte man grob mit dem Titel überschreiben Stehen. Sitzen, Wandeln, Stehen. Und wir haben gesagt, Sitzen, da haben wir sehr viel über die Position gesprochen, die wir als Gläubige haben, nämlich, dass wir in Christus sind, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Christentum, christlicher Glaube, hat nichts damit zu tun mit Verhaltensmodifikation, wie wir das manchmal denken, sondern mit einer totalen, radikalen Veränderung unserer Beschaffenheit. Wir sind nicht deswegen Christen, weil wir so gute Menschen sind, sondern wir sind Christen, weil wir verstanden, erkannt haben, dass wir die Gnade Gottes brauchen und sie in Anspruch genommen haben. Das macht einen Christen zunächst einmal aus. Und jetzt kommt der zweite Teil, Wandeln. Wir wissen jetzt, nachdem wir gesehen, zu was uns Gott berufen hat, wer wir in Christus sind, was unser Erbe ist, wie reich wir gesegnet sind, wollen wir auch das angleichen, dass unser Wandel mehr und mehr dem entspricht, was eigentlich Gott in uns hineingelegt hat als neue Schöpfung. Und da sind wir jetzt gerade im Kapitel 4, wo es heißt, deswegen, sagt Paulus in Vers 1, wandelt gemäß eurer Berufung. Und heute Morgen möchte ich mit euch in Epheser 4, nur Vers 14, einfach diesen Vers nehmen als Einstieg. Dort wird gesagt, und erinnern wir uns, hier geht es um den Kontext darum, dass Paulus sagt, Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben, und zwar Menschen, Begabungen, um die Gemeinde aufzubauen, zu stärken, zuzurüsten. Und dann sagt er hier in Vers 14 den Grund, warum es diesen fünffältigen Dienst, über den man so oft auch was hört, warum es diesen überhaupt gibt. Da heißt es in Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zur listig ersonnenen Irrtum. Das ist Nummer eins, die Anlehnung an unseren Mixer. Hin und her. Da gibt es noch eine andere Bewegung, wir werden das gleich nachher sehen. Ja, unser Leben ist oftmals so hin und her und auf und ab. Ja, hin und her, auf und ab. Eigentlich ist das Wandeln nichts anderes als das, was wir wandeln auf dem Weg des Lebens. Das ist ja das Bild, was uns auch immer wieder die Bibel vermittelt. Und als Erinnerung, das christliche Bekenntnis wurde als der Weg bezeichnet. Vor 2000 Jahren, als das Christentum ins Leben gerufen wurde, der christliche Glauben, nannte man diese Personen, die sind des Weges. Das heißt, jeder Gläubige war ein Mensch, der irgendwie sich in eine positive Richtung bewegte. Und zwar wegwandte von dem Alten, von dem falschen Leben, hinwandte, Jesus nachfolgte. Jeder Gläubige war ein Jesus-Nachfolger. Jeder, der Jesus bekannte, der wusste, ich muss Jesus nachfolgen. Und er war auf dem Weg, und zwar dem Weg des Lebens. Und dieser Weg wird auch von Jesus selbst als der schmale Pfad beschrieben. Ja? Da ist viel Freiheit, aber es gibt klare Prinzipien, wenn wir diesen Weg gehen wollen. Und wenn wir das tun wollen, auf diesem Weg geht es nur vorwärts, wenn man sich zielbewusst und entschlossen bewegt. Und interessant ist, dass Paulus, wenn er über das Wandeln spricht, eben diese Eigenschaften im Zusammenhang setzt mit Mündigkeit. Mit anderen Worten, unmündig zu sein bedeutet nichts anderes als hin und her
Und wir werden auch später sehen, die andere Bewegung auf und ab bewegt zu werden. Das ist es, unmündig sein. Und vielleicht sagst du, ja Mann, ja, jetzt hast du aber den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, so geht es mir ständig. Ja, hin und her, auf und ab, so geht es in meinem Leben. Und keine Sorge, ich denke, es geht uns allen so. Wir sind ja auf dem Weg. Ja, wir werden besser oder wir wollen das Ziel erreichen. Je mehr wir dranbleiben, desto stabiler sollte unser Leben werden. Das Gute ist, was Gott tut, das Werk, wenn wir dranbleiben, diese Bewegungen nehmen ab. Dieses Schwanken nimmt ab. Dieses Auf und Ab wird nicht so unser ständiger Lebensbegleiter, sondern wir lernen, damit umzugehen. Heute wollen wir uns eben damit beschäftigen, wie wir ohne, und so heißt auch die Botschaft, wenn du einen Titel für die Botschaft suchst, für deine Notizen, ohne hin und her. Das ist die Botschaft. Ja, da geht es heute darum. Und ich möchte hier anfangen, mit euch drei verschiedene Menschengruppen einfach mal anzusehen, die damit zu tun haben, die mit diesem Hin und Her zu tun haben. Es gibt in der Tat drei Typen von Menschen. Und diejenigen von euch, die das letzte Mal mit dabei waren, ihr wisst, hier standen drei Menschen, die praktisch über Geist, Seele und Leib gesprochen haben. Die haben damit in gewisser Weise zu tun. Und diese drei Typen von Menschen, von denen ich hier reden möchte, von denen lesen wir eben auch im 1. Korintherbrief. Ich möchte hier drei Verse lesen und in jedem dieser Verse kommen die vor. 1. Korinther 2, 14 und 15 und dann den Vers in Kapitel 3, Vers 1. Also in diesen drei Versen, die hintereinander kommen, spricht Paulus zu den Korinthern. Er sagt hier in Vers 14, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Dann heißt es in Vers 15, der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles, er selbst wird jedoch von niemandem beurteilt. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen. Wenn ihr das mitverfolgt habt, hier erwähnt Paulus in der Tat drei Gruppen von Menschen und jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, dich und mich eingeschlossen, jeder Mensch lässt sich in eine dieser Kategorien einordnen. Ja, und wir gehen das ganz kurz durch, diese drei Gruppen von Menschen. Wir haben gelesen von dem natürlichen Mensch, dann hier ist die Rede gewesen von dem geistlichen Menschen und dann war da noch ein anderer. Dann gehen wir auch noch gleich darauf ein. Also, was ist der natürliche Mensch? Das ist ziemlich einfach und das wird eben auch gesagt hier in dem Vers 14 von 1. Korinther 2. Das ist der Mensch, der nichts wahrnimmt von dem Geist Gottes. Das heißt, der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, Gott nicht kennt, fern dem Leben Gottes ist, so wie es in einer anderen Stelle heißt. Er kann mit Gott nichts anfangen. Und so gibt es viele Menschen, die haben mit Gott nichts am Hut. Die haben keine Antenne, wie man das sagen wir schön sagt. Und ihr erinnert euch, wir haben das mit diesen drei Personen dargestellt und haben gesehen, dass eigentlich Geist, Seele und Leib, der natürliche Mensch, wird völlig von seinem Leib bestimmt. Von dem, was er wahrnimmt, was er sieht, von den Regungen seines Leibes wird er motiviert. Und die Seele entscheidet sich ständig, mit ihm zu kooperieren. Nicht wiedergeboren, fremd dem Leben Gottes. Er lebt völlig gemäß seiner Seele. Und deswegen auch interessant, dieser natürliche Mensch, wenn man das hier nachsieht vom Wort her im Grundtext, da heißt es, wird er genannt Psychikos. Das ist der sogenannte Psychikos. Und da klingt ja dieses Wort an, ja. Psyche, es kommt von dem Wort Psyche, Seele. Und der Psychikos, ja, also denk mal, da gibt es ganz viele Berufsgruppen, die damit zu tun haben, gerade heute. Und ist schon ein Hinweis, wo eigentlich die Reise hingeht und wo das Problem liegt. Der Psychikos, der nur gemäß seiner Seele lebt. Dann haben wir hier die zweite Gruppe von Menschen, und zwar, das ist der geistliche Mensch, von dem Paulus hier spricht. Und ganz klar, das ist die Person, die wiedergeboren ist, neues Leben von Gott empfangen hat, mit anderen Worten mal gesagt, der jetzt Antennen hat, die funktionieren. Der geistliche Mensch ist vom Geist Gottes bestimmt und geleitet. Und interessant auch sein Name, der Begriff, der hierfür gebraucht wird, er wird von Paulus, oder im Grundtext steht da, der Pneumatikos. Ist das nicht schön? Ja? Psychikos, Pneumatikos. Ja? Ja, Pneumatik, Geist, Pneuma ist der Geist und natürlich auch Luft, Wind. Ja, ja, der geistliche Mensch, der. Ja, da ist natürlich die Bedeutung drin. Und dann jetzt kommt die dritte Gruppe, es hört leider noch nicht auf. Ja, und das Lesen über diese Person, über diese Gruppe lesen wir in Kapitel 3, Vers 1. Da ist der fleischliche Mensch. Was ist jetzt der fleischliche Mensch? Nun, diese Person, und das ist ganz wichtig, ganz relevant hier für das, worüber wir sprechen, diese Person ist wiedergeboren, also gläubig, glaubt Jesus, ist tatsächlich ein Christ, aber er wird, statt durch den Geist, lässt er sich ständig von seiner Seele bestimmen, von seinem Fleisch treiben. Ja? Das ist der fleischliche Christ. Interessant ist dieser, auch der Name wieder. Der Name, so wie was da gebraucht wird, dieses Wort, ist Sarkinos. Und zwar kommt das von diesem Wort Sars, heißt Fleisch. Auf Deutsch nennt man das Steak oder Kotelett. Ja. Sarkinos, genau. Und diesen Sarkinos, den wollen wir uns auch noch ein bisschen vornehmen, weil interessant ist, dass Paulus, wenn er über den Sarkinos spricht, über Unmündigkeit spricht. Wir hatten am Anfang was gehört, Epheser 4, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Paulus sagt, mit anderen Worten könnte man sagen, wir sollen nicht mehr fleischlich sein, wir sollen nicht mehr Sarkinos sein, so wie das hier ist. Und zwar, das ist nämlich interessant, dass man Christ sein kann und trotzdem unmündig. Also man kann ein Kind Gottes sein, wiedergeboren, das ist total gut, aber eben unmündig. Und Paulus drückt das dadurch aus, dass Unmündigkeit beschreibt er damit mit Unselbstständigkeit, weil er musste ihnen ständig Milch geben. Sie bekamen das Fläschchen. Ja, das war so das, was ihnen auch, wo er sie aufforderte, werdet endlich reif. Werdet endlich erwachsen. Wenn man sich diese Worte ansieht, dieses Wort für Kind, was Paulus dort im Zusammenhang nutzt, in 1. Korinther 3,1, ist das Wort Nepios, das ist das Wort für Kind. Es eigentlich beschreibt ein Kleinkind, Nepios. Und im Englischen kommt das besonders treffend rüber, weil da gibt es die Nappies, das sind die Windeln. Ja? Nappies sind Windeln, Nepios. Mit anderen Worten, man könnte das so sagen, dass die haben immer in die Hose gemacht, weil sie wie Babys waren. Babys dürfen in die Hose machen, ganz klar. Aber wenn, und da kommt das Problem, wenn du ein Kind hast und das ist 40 Jahre alt und verlangt immer noch nach der Flasche und will immer noch nicht die Windeln gewechselt haben, dann sagst du als Vater, Mutter, jetzt reicht's. Jetzt muss was geschehen, stimmt's? Okay, das ist ein sehr extremes Beispiel. Ihr seid Eltern, die meisten von euch, ihr wisst, was ich damit meine.
Also ich würde vorher noch etwas sagen, nicht mit 40.
Ich würde vorher auch noch was sagen. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich wollte nur ganz höflich sein und dass keiner sich angeschossen fühlt. Ja? Also man müsste tatsächlich mit wesentlich früher was sagen, mit 4 vielleicht schon oder so. Ne? Da ist schon, oder ihr seid die Experten, ihr wisst das besser als ich. Also, der Sarkinos ist eigentlich der Inbegriff eines Gläubigen, der im Reifezustand eines Kleinkindes stecken geblieben ist. Und hier möchte ich einmal ganz kurz, und das hat was mit diesem Hin und Her, Auf und Ab zu tun, mit diesem Mixer, einige Merkmale des Sarkinos weiter ausführen. Und was es eigentlich bedeutet, hin und her. Hin und her, diese erste Richtung, hin und her, von der Paulus im Epheserbrief spricht, das ist ja eigentlich nichts anderes, das könnte man mit dem Wort überschreiben, Unbeständigkeit. Unbeständig. Hin und her, hin und her. Und das Leben des Sarkinos ist von dieser Unbeständigkeit gekennzeichnet, denn er ist eben unmündig. Und nun, ich bin mir bewusst, ich weiß das heute Morgen, dass ich zu Personen hier rede, die viel in ihrem Leben erreicht haben, die eine berufliche Karriere hinter sich haben, die Häuser gebaut haben, Familien gegründet, Kinder erfolgreich aufgezogen und so weiter und so fort. Und doch, trotzdem gibt es in unserem Leben, in jedem von uns, gewisse Bereiche, wo wir dieses Hin und Her erleben. Stimmt's? Würdet ihr sagen, kann man das so zugeben? Ja, keiner von uns hat es richtig vollends im Griff. Wir sind immer hin und her irgendwie so. In manchen Bereichen. In manchen Bereichen haben wir es hinbekommen, sehr beständig, in anderen Bereichen hin und her. Und meistens hat dieses Hin und Her eben mit unserem inneren Zustand zu tun. Nicht damit, wie wir das Geld managen, die Haushaltskasse führen oder den Garten im Griff haben oder so, sondern es hat was mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Inneren zu tun. Und hier möchte ich einmal so ein bisschen darüber sprechen, was dieses Hin und Her eigentlich bedeuten kann. Und ihr werdet sicherlich das ein bisschen nachempfinden, nachvollziehen können, was ich damit meine. Paulus spricht ja auch darüber zu den Ephesern, Epheser 4, Vers 14 in dieser Stelle. Er spricht darüber, dass hin und her geworfen bedeutet, sein bedeutet von jedem Wind, von jeder Bewegung der Lehre beeinflusst zu sein. Also dieses sehr leicht beeinflusst sein ist das Kennzeichen des Unreifen, des Sarkinos. Wenn wir dazu neigen, jedem Trend, der sich uns anbietet, den wir wahrnehmen in den sozialen Medien, im Fernsehen und wo wir was sehen, was Leute gerne machen, wenn wir dazu neigen, ständig jedem Trend zu folgen, auch im christlichen Bereich, nur jedem Trend zu folgen, dann klingt das vielleicht sehr so, dass wir mit der Zeit gehen und sehr modern sind und modebewusst sind oder wie auch immer man das nennen will. Aber es kann auch ein Zeichen sein, dass wir sehr leicht beeinflussbar sind und ein sehr unreflektiertes Leben führen. Weil das ist das Kennzeichen des Sarkinos, des fleischlichen Christen, des fleischlichen Menschen. Er reflektiert nicht. Und wenn es eine Zeit gab, in der es wichtig ist, zu reflektieren über das, was um uns herum abgeht, dann diese, weil wir werden bombardiert, Tag für Tag, mit so vielen Dingen, die uns irgendwie sagen wollen, hier geht's lang, da geht's lang. Das ist das Leben, was du leben musst. Das ist die richtige Diät. Willst du abnehmen, willst du ein Sixpack bekommen, das ist der Weg. Nur der geht, sonst keiner. Und so weiter und so fort. Dieses Hin und Her beschreibt auch dieses Neigen zu Extremen. Das ist auch ein Zeichen dieser Zeit. Und hier sehen wir genau, wie Versuchung funktioniert und warum der Teufel es so leicht hat in der heutigen Zeit, Menschen zum Narren zu halten und sie zu verführen. Ich gebe euch einige Beispiele. Ausruhen, schlafen ist eine gute Sache, stimmt's? Wenn wir zu extrem werden, dann landen wir wo? In Faulheit. Trägheit, Faulheit. Weil es ist interessant, wie der Teufel arbeitet, wenn er uns nicht aufhalten kann und er merkt, dass er uns nicht stoppen kann, dann versucht er, uns zu weit zu treiben. Ja, das ist ganz interessant, diese Strategie. Trinken ist gut. Ist überhaupt kein Problem, ein Glas Wein zu trinken oder ein Bier oder sonst was. Wenn wir es zu gut meinen, möchte ich einmal sagen, wenn wir es übertreiben, dann landen wir wo? Im Alkoholismus. Betrunken sein. Schlecht. Sportliche Betätigung, Leibesübung ist gut. Wenn wir es zu gut meinen, landen wir in Extremsport und ruinieren womöglich unseren Körper. Arbeiten ist gut. Wenn wir zu viel arbeiten, landen wir im Hyperaktivismus, der uns kaputt macht. Sorgen für andere ist gut. Wenn wir es zu gut meinen, und sicherlich ihr Eltern, ihr habt das immer wieder erlebt, man möchte natürlich, als Eltern wollen sorgen für ihre Kinder, aber wenn man zu viel sorgt, dann geht man ins Verwöhnen. Das sind ganz praktische Sachen. Das ist dieses Hin und Her. Empathie haben ist gut, also mitempfinden zu können, sich reindenken zu können in anderes, sehr wichtig. Empathie ist gut, aber wenn wir uns zu empathisch verhalten, landen wir in der Menschengefälligkeit. Ich habe noch ein paar. Verantwortlich zu sein ist gut, verantwortungsbewusst zu haben ist gut. Wenn wir zu verantwortlich sind, landen wir wo? In der Kontrolle. Richtig. Gerecht zu sein ist gut, es richtig zu machen ist gut. Wenn wir zu gerecht sein wollen, stell dir vor, es gibt wirklich eine Form, dass man zu gerecht sein will und dann landet man im Extrem in Selbstgerechtigkeit. Jetzt nenne ich noch etwas, was vielleicht die wenigsten Christen betrifft, aber eben auch etwas, was auch gesagt werden muss. Gebet, Anbetung ist gut, Aber wenn man kann auch Gebet übertreiben. Das sage ich sehr ungern, weil die meisten von uns es eher untertreiben, das andere Extrem haben. Ja? Aber man kann auch in die andere Richtung gehen, ganz klar. Man kann das Gebetsleben, es gibt Menschen, die leben in einem Gebetsexzess. All diese Sachen sind Ausdruck von diesem Hin und Her, was Paulus eben beschreibt als diese Unmündigkeit, als dieses Nicht-Reif-Sein, als dieses Unbeständig-Sein. Und jetzt kommt noch ein zweiter Bereich dazu. Wir haben ja gesagt, es geht nicht nur auf Hin und Her, sondern es geht auch auf und ab. Auf und ab. Und da gibt es auch etwas ganz Interessantes, also diese Wellenbewegung. Ja? Kennt ihr das? Diese Wellenbewegung. Wir machen das alle durch. Aber wenn dein Leben bestimmt ist von einem ständigen Auf und Ab, dann kann ich dir garantieren, da stimmt irgendetwas nicht. Da ist irgendetwas, ein Schalter nicht richtig gesetzt. Da muss was geschehen. Das ist etwas, was du abschalten oder dran arbeiten, sagen wir vielmehr, solltest. Auf und Ab. Und interessant ist eben, dass auch das Neue Testament über diese Auf- und Abbewegung spricht. Und Jakobus sagt, in Jakobus 1, Vers 6, da spricht er darüber, aber Menschen, und zwar nennt er, der Zweifler ist wie eine Meereswoge, hin und her geworfen, auf und ab, der Zweifler. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig, hier haben wir dieses Wort unbeständig wieder, in seinen Wegen. Das ist auch ein weiterer Ausdruck von dem Sarkinos. Der ist wie eine Meereswoge. Es geht nicht nur hin und her in Extreme, in jede Richtung, sondern es geht auch auf und ab. Ganz klar, er wird ja von seinem Gefühl, von seiner Seele dominiert, von dem, was er sieht, was er wahrnimmt, von dem, was er spürt, von dem, was er als atmosphärisch wahrnimmt vielleicht. Er wird durch seine Emotionen geleitet. Und nun, Emotionen sind wichtig und gut. Ein Leben ohne Emotionen, das wäre grausam, es wäre schlimm. Gott hat uns mit Emotionen geschaffen, er hat uns als emotionale Wesen geschaffen, so soll es sein. Aber sie sollen eben nicht den Kurs für unser Leben setzen, sie sollen uns nicht bestimmen. Denkt an diese Geist, Seele und Leib, diese Veranschaulichung. Wir sollen nicht bestimmt werden, die Seele soll nicht bestimmt werden durch das, was er durch den Körper wahrnimmt, durch die fünf Sinnesorgane. Fühlen, sehen, hören, riechen, schmecken, sondern er soll durch etwas anderes geleitet werden, nämlich durch den Geist, der in seinem Geist, in dem menschlichen Geist lebt. Und hier redet Jakobus in dem Zusammenhang interessanterweise über Glauben. Das ist ganz interessant, weil er sagt, wenn wir beten, dann sollen wir nicht sein wie der Zweifler, der einer Meereswoge gleicht, auf und ab geht, gefühlsmäßig sein, sondern wenn wir beten, dann sollen wir glauben, dass er ist, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und so weiter und so fort. Weil der Glaube steht über den Gefühlen. Der Glaube muss über den Gefühlen stehen. Und das ist etwas, wo wir in unserer Zeit, die so auf Sinneswahrnehmung ausgerichtet ist, wo man so viel darum sich kümmert, was man äußerlich wahrnimmt und so wenig einen Kontrast hat oder einen Gegenpol setzt, dass man glaubt an ewige, beständige, göttliche Werte. Das muss zum Chaos führen, das muss zur Waschmaschine führen, das muss dazu führen, dass Menschen sich wie in einem Mixer vorkommen. Also dieser Glaube, ja, der Glaube steht über den Gefühlen, er muss über den Gefühlen stehen. Denk an die Geschichte, die Jünger im Sturm, Jesus, also die Wellen, heißt es, schlagen in das Boot. Sie haben Furcht, sie sehen die Wellen, sie sehen das Natürliche, die Umstände. Und dann kommt Jesus auf dem See und einer von den Jüngern sagt, wenn du das bist, Jesus, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Petrus hat das gesagt. Und Petrus ging auf den Wellen, getragen von dem Glauben an das Wort, was Jesus sagte. Jesus hatte gesagt, komm. Das war das Wort, auf dem er getragen wurde. Und in dem Moment, wo er mit seinem fleischlichen Wahrnehmungsvermögen, wo er dann die Wellen sah, war sein Glaube dahin. Das ist so ein Bild dafür, wie es in unserem Leben ist. Glaube muss über den Gefühlen stehen, ganz klar. Und hier möchte ich noch eine ganze Reihe dieser recht subtilen Anzeichen eines Sarkinos nennen. Und interessanterweise, zurück zu 1. Korinther, wo Paulus eben darüber spricht, über diesen Sarkinos, da gibt er uns einige Hinweise darauf. Es geht in dem Zusammenhang sehr viel, erinnert euch an diesen Vers, das sagt Paulus, wenn ihr euch ein anderer beißt und zerfetzt, kämpft, dann seid ihr noch fleischlich. Sarkinos. Ja, das ist ganz wichtig. Weil hier sehen wir, dass der Sarkinos sich immer dann entlarvt, wenn jemand anders ihm zu nahe tritt. Der Sarkinos ist sehr subtil, er kann sich gut verstecken, wenn er alleine ist. Gar kein Problem, ja, da kann er sich das alles zurechtlegen. Aber in dem Moment, wo er jemand anders begegnet oder wo ein anderer in seinen Bereich, Lebensbereich kommt, dann wirst du das ganz schnell merken. Und hier sind ein paar Hinweise, ob wir merken, dass wir noch fleischlich sind, wie Paulus das sagt. Bist du schnell verletzt? Wie reagierst du darauf, wenn andere dir auf die Füße treten? Absichtlich oder unabsichtlich? Wie reagierst du? Wie schnell ist deine Reaktionszeit? Wie lange brauchst du, um zurückzuschlagen? Das ist ein Indikator für, wie viel Sarkinos in dir steckt. Wie schnell bist du beleidigt? Bist du schnell gekränkt? Wenn du schnell beleidigt bist, ist das ein Kennzeichen davon, dass dann noch der Sarkinos ziemlich stark ist. Kannst du gut austeilen, aber schlecht einstecken? Oh, das ist der Sarkinos, ganz klar. Wie gehen wir mit Kritik um? Das ist, wenn wir kritisiert werden, korrigiert werden. Musst du immer alles erklärt haben? Es gibt Menschen, die wollen immer alles erklärt haben. Die können dich einfach mal sagen, okay. Also nicht, weil man es wissen möchte, sondern einfach, weil man sich dem nicht stellen oder nicht dem aussetzen möchte. Kannst du schnell vergeben und loslassen? Der Sarkinos kann das nämlich nicht. Der fleischliche Mensch, der kann nicht schnell vergeben und loslassen. Deswegen spricht Paulus in diesem Zusammenhang eben über diese Beziehung. Und die Frage ist jetzt, bist du ein Pneumatikus oder ein Sarkinos? Oder steckt, wir sind sicherlich alle Pneumatikus, aber wie viel Sarkinos steckt da drin, verborgen in diesem Bereich? Keine Sorge, wenn das der Fall ist, es gibt Hoffnung für den Sarkinos. Und ich möchte es der Zeit halber ganz kurz machen. Die Lösung für den Sarkinos ganz kurz nur aufzeichnen. Das sind sehr simple Sachen. Die Frage eben, wie kommt Stabilität in unser Leben? Wie können wir das Maß an Schwankungen verringern? Dieses Hin und Her und Auf und Ab, dass das nachlässt. Das Erste, was wir hier sehen, und da möchte ich mit euch Psalm 16, Vers 8 ansehen, ist, fixiere dich auf Jesus. Weil niemand ist so stabil, beständig wie er. Es gibt niemanden, der dir so eine Stabilität in dein Leben geben kann wie Jesus. Deswegen, je mehr wir uns fokussieren auf ihn, auf seine Person, auf das, wer er ist, und ihn im Glauben anschauen und ihn besser kennenlernen, desto stabiler wird unser Leben. Und der Psalmist David in dem Fall drückt das ganz stark aus im Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Stets, ständig vor Augen. Ja? Er war ständig fixiert quasi auf den Herrn, weil er zu meiner Rechten ist, weil er sich seiner Gegenwart bewusst war, werde ich nicht wanken. Ja? Da ist die Lösung für den Sarkinos. Jesus allein ist der unveränderliche, unwandelbare, und sich fixieren auf ihn, das ist die allerwichtigste Sache, die wir machen können. Zweitens, lebe im Glauben. Wir haben das ganz oft angesprochen hier auch in dieser Reihe, weil das so elementar ist. Und denkt einmal daran, ganz klar, wir werden Gläubige genannt. Ein Christ nennt sich Gläubiger, und dann muss ja der Glaube irgendwie schon wichtig sein, oder? Ja, also der Glaube muss sehr zentral sein im Leben eines Gläubigen. Und so ist es eben auch. Weil Glaube gibt unserem Leben Substanz. Denkt an die Stelle Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, das ist diese Gewissheit haben, dieses Wort, ja, diese Substanz, die Realität haben. Da haben wir auch über gesprochen in den letzten Malen bereits. Was wir ganz klar sehen ist, was uns Stabilität bringt, ist, wenn wir anfangen zu glauben. Viele unserer Probleme als Gläubige, als Christen, entstehen deswegen, weil wir nicht wirklich glauben, was Gott in seinem Wort über uns, unser Leben gesagt hat. Würden wir es glauben, würde es mehr und mehr stabil zugehen in unserem Leben. Beste Beispiel, Petrus natürlich. Aus Simon wurde Petrus. Simon, das Rohr, hin und her bewegt. Ja, Simon heißt Erhörte, Erbeten, aber er steht in dem Zusammenhang ja, von diesem hin und her bewegt sein, wurde der Felsen, wurde der Petrus. Und das Letzte, was ich nennen will, und das ist ein bisschen umfangreich hier, deswegen werde ich nicht da zu viel reingehen, und das ist etwas, worüber wir uns viel, viel zu wenig Gedanken machen, übe dich in Selbstdisziplin. Wie wir sehen werden, ist das der volle Gegensatz, das volle Kontrastprogramm zu hin und her und auf und ab. Weil Selbstdisziplin ist das Vorrecht, statt sich von sich selbst bestimmen zu lassen. Das ist Selbstdisziplin. Also mit anderen Worten, warte nicht darauf, dass jemand dir in den Hintern tritt, tritt dir selbst in den Hintern, platt mal gesagt. Und das ist die größte Herausforderung. Aber es ist so wichtig, weil ohne Selbstdisziplin gibt es keine Selbstbestimmung. Selbstbestimmungsreife, Mündigkeit, darum geht es ja hier. Wenn wir diesen Sarkinos, diesen fleischlichen Typen, das Fleisch in uns, dem absagen wollen und uns verändern wollen, dann wird es nur gehen mit Selbstdisziplin. Und jetzt bitte ich euch, dass wir ganz kurz nochmal hinhören, weil Selbstdisziplin hört sich nach Zucht und Ordnung, nach Härte, nach an die Kantare nehmen an. Und es hat ja auch einen Teil davon. Aber das fängt damit nicht an. Und da kommt ein, und das, damit möchte ich schließen heute Morgen, kommt ein Vers aus Titus, der uns sehr in diesem Bezug sehr hilft, um zu verstehen, wie wir zu selbstdisziplinierten Menschen, selbstbestimmten Menschen quasi dann auch werden. Dort heißt es in Titus 2, Vers 11 und 12, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Ja, es geht hier um die Gnade, das ist der Fokus. Und was tut sie? Und unterweist uns. Dieses Wort unterweisen ist nett gesagt. Es ist dieses Wort, erzieht uns oder nimmt uns in Zucht. Ich so, was, Gnade? Ich dachte immer, Gnade ist, ich kann machen, was ich will. Nein, die Gnade ist erschienen, die Gnade ist gekommen und lehrt uns, nimmt uns in Zucht, hilft uns dabei, selbstdiszipliniert, selbstbestimmt zu leben. Sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeit. Disziplin und Gnade sind keine Feinde, keine Gegner, sondern sie sind Partner. Disziplin und Gnade sind Partner. Und in der Tat, ohne Gnade, wenn wir versuchen, uns selbst zu disziplinieren, werden wir möglicherweise mit hoher Wahrscheinlichkeit in Gesetzlichkeit, in Strenge, in Religiosität schlimmstenfalls enden. Und es wird keinem geholfen werden, am wenigsten uns selbst. Das Gute ist, der Heilige Geist selbst, er ist ein Geist, der weiß es, 2. Timotheus 1, Vers 7, wir haben nicht empfangen einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Also wenn es diese Verheißung nicht geben würde, ich würde alle Hoffnung aufgeben. Aber weil es so ist, weil der Geist Gottes, der ja auch der Geist der Gnade ist, eben er der Geist ist, der uns immer wieder befähigt, uns selbst an die Kandare zu nehmen, deswegen können du und ich große Hoffnung haben. Ich denke, wir erahnen etwas, wir sehen etwas, die Spur, wenn es darum geht, Stabilität in unser Leben zu bekommen. Wir brauchen diesen Fixpunkt Jesus. Wir brauchen diesen unerschütterlichen Glauben, diesen Glauben, der sagt, ich stehe auf dem Fundament des Wortes Gottes und nicht auf meinen Gefühlen. Und durch die Gnade Gottes bin ich befähigt, mich selbst an die Kandare zu nehmen, denn ich soll selbstbestimmt leben, sprich mündig sein. Ich möchte einfach nochmal mit einem Zitat von Martin Luther enden, was ich in dem Zusammenhang sehr interessant fand in Bezug auf Selbstbestimmung und auch Selbstdisziplin damit. Martin Luther hat gesagt, glaube nicht alles, was du hörst, liebe nicht alles, was du siehst, sage nicht alles, was du weißt, tue nicht alles, was du willst. Ja, mit diesen Worten möchte ich schließen und einfach nochmal beten, dass Gott uns in dieser kommenden Zeit hilft, dieses Auf und Ab, hin und her, Auf und Ab zu minimieren. Bist du dabei?